Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer etwas verspäteten Januar-Folge. Das lag an mir, ihr hört es vielleicht noch, mich hat es erwischt, so schlimm, dass ich was glaube, es war eine Männergrippe mit allen Nebenwirkungen. Aber so langsam wird's wieder und ich freue mich, dass wir durch diese Verspätung Zeit für einen ganz besonderen Gast haben, der nämlich genau jetzt in München ist. Herzlich willkommen, ab Nikodemus Schnabel.
Danke, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Sie sind der Chef der Dormitio-Abtei in Jerusalem, leben seit vielen Jahren in Israel. Es war ja die Meldung der vergangenen Woche. Es soll einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas geben. Also wir nehmen jetzt heute am Freitag auf, also am Freitag, dem 17. Großer Jubel ist daraufhin in der ganzen Welt ausgebrochen, vor allem auch im Gazastreifen. Waren Sie zu dem Zeitpunkt in Israel oder in Deutschland?
Ich war schon in Deutschland. Ich hatte tatsächlich einige Einladungen, auch ein bisschen zu erzählen, wie es uns Christen geht. Und ja, ich gebe zu, ich habe das freudig aufgenommen auch. Also natürlich jetzt nicht euphorisch überschwänglich. Ich denke, Frieden ist nochmal etwas ganz anderes. Aber meine erste Reaktion ist ja endlich, weil es gibt eigentlich so zwei ganz große Sehnsüchte. Nämlich erstmal, dass es aufhört, dass Menschen töten und Menschen durch Menschenhand sterben. Und das Zweite ist, dass endlich die Verschleppten freikommen. Und das sind ja genau die zwei Perspektiven. Und deswegen sage ich, der allererste kleine Mosaikstein für eine neue Ära des Friedens ist gelegt.
Ja, und wie es weitergehen kann, darüber reden wir heute noch weiter. Sie sind aber nicht alleine hier. Mitgebracht hat unseren Gast nämlich die Missio-Redakteurin Christina Balbach. Schön, dass du da bist.
Hallo Brigitte.
Du bist ja inzwischen sowas wie unsere Nahost-Expertin im Team. Wir haben ja hier im Podcast schon ganz viel über den Libanon gesprochen und über Syrien und Ägypten war, glaube ich, auch dabei.
Ägypten, Syrien, Libanon, ja, aber der Schuh ist tatsächlich zu groß, glaube ich.
Ich sagte im Team.
Mir fehlt ein wesentliches Land. Ich war nämlich noch nicht bei Abt Nikodemus in Israel zum Beispiel.
Aha, aber wir werden auf jeden Fall nächsten Monat noch ausführlich über die Christen in Syrien sprechen. So viel können wir ja schon mal hier verraten und teasern.
Ja, genau. Da bin ich natürlich gerade auch sehr in Austausch über alle möglichen Kanäle und lass mir erzählen von Aleppo bis Damaskus, wie sich's anfühlt und was da so passiert. Da reden wir nächstes Mal. Gerne.
Wir drei haben auch schon mal zusammen miteinander geredet. Da war der Konflikt noch ganz frisch. Das war im November 23. Damals haben Sie, Nikodemus, erzählt, dass Sie keine Angst haben, dass der Iron Dome sie beschützt. Und sie haben erzählt, dass sie Freunde auf allen Seiten haben. Also in Israel, in Gaza, Christen, Juden und Muslime. Haben sie noch zu allen Kontakt? Also zu allen Seiten?
Ja, das gilt immer noch, aber es ist spannend. Es hat sich tatsächlich mein und unser Freundeskreis verschoben, sagen wir es mal so. Es gibt tatsächlich die, mit denen wir vorher befreundet waren, mit denen wir immer noch befreundet sind. Ich würde sagen, sogar noch mal enger, weil wir einfach diese Zeit gemeinsam durchstanden haben. Wir haben auch Menschen verloren, die auf Distanz zu uns gehen, denen wir einfach nicht einseitig genug sind. Anders kann ich es nicht formulieren. Also Leute, die halt jetzt der Meinung sind, man muss ganz, ganz klar an der Seite Israels sein und zwar 100%, ohne auch nur ein Promille davon abzugehen, oder eben Menschen, die sagen, man muss jetzt 100% an der Seite der Menschen Palästina sein. Man merkt es auch sehr stark, da kommen dann diese klassischen Flaggen auch gerne in Profilbildern, da kommen da gerne diese Hashtags, I stand with Israel oder Hashtag Free Palestine. Man merkt also, viele Leute haben sich sehr, sehr stark in eine Seite ja entwickelt und haben eine komplette Empathielosigkeit entwickelt für die andere Seite. Die haben wir verloren, weil Leute sagen, ja, ihr seid da zu unklar mit eurer Position. Aber wir haben auch neue Freunde dazu gewonnen, gerade durch den Krieg. Und da ganz, ganz viele Kunstschaffende. Das ist, sag ich mal, ein ganz neuer Freundeskreis, den wir uns erschlossen haben die letzten Monate. Und das sind dann auch sogar Menschen, die eher religiös nicht affiliiert sind bei einer klassischen Religion, aber durchaus Suchende.
Was mir so in Erinnerung geblieben ist, dass Sie Leute im November 23 zitiert haben, die sehr differenziert waren, die eben nicht so polarisiert haben, wie sie es jetzt gerade dargestellt haben. Also ich erinnere mich an die Aussage, da war eine Frau, die sagte, Mensch, letzten Monat bin ich noch gegen Netanyahu und diese Koalition mit den Rechts, mit dieser rechtsextremen Partei auf die Straße gegangen und jetzt muss ich mich ausgerechnet von dem beschützen lassen. Das hat sich mehr auseinanderentwickelt?
Nein, diese Menschen, genau. Also diese differenzierten, wunderbaren Menschen sind immer noch an unserer Seite. Da sind Freundschaften gewachsen und auch gestärkt. Und wenn ich ein Resümee ziehe, haben wir mehr Freunde hinzugewonnen, viel mehr, als wir verloren haben. Und ich meine, Freunde, das ist dann auch ein bisschen, vielleicht ein großes Wort. Es gibt halt viele Menschen, die gesagt haben, ja, Domizio bin ich bestens dann, ich sag mal, manche Reiseführer oder manche andere, die dann so, sag mal, kokettiert haben, dass sie einen guten Kontakt zu uns haben. Und dann auf einmal irgendwie enttäuscht waren, oh, die sind ja gar nicht so 100% pro Israel oder 100% pro Palästina, sondern sind da immer sehr differenziert und das ist ja auch mein Satz, den ich wieder jetzt auch wiederhole, ich kann
genau, so
ihn nicht häufig
ja auch,
genug
genau.
wiederholen. Ich bin einfach weder pro Israel noch pro Palästina, ich bin pro Mensch und diese Aussage ist manchen Menschen ein Ärgernis. Für manche Menschen reicht diese Aussage schon entweder als Antisemit oder als Islamhasser zu brandmarken. Und da muss ich einfach sagen, gut, das ist dann auch deren Entscheidung. Es tut mir dann leid, dass diese Menschen aufgegeben haben für sich, ja, nach Fußnoten zu suchen in Narrativen, nach Differenzierung zu suchen. Ja, es tun mir alle Leute leid, die sich einfach in Schubladendenken zurückgezogen haben. Und da würde ich einfach mal, also ich meine, es ist immer eine Chance, neu anzufangen. Vielleicht Jahr 2025 mal die Schubladen durchlüften und sich auf das Abenteuer zu machen, dass die Welt wunderschöner und nochmal komplexer ist, als man es vielleicht mit so einem Schwarz-Weiß-Denken erfasst.
Ein guter Anfang dafür war ja eben dieses Kunst im Krieg, ne? Also ich habe das ja auch verfolgt über die sozialen Medien. Da gab es ja schon ganz spannende Aktionen, die ja genau das aufgegriffen haben, diesen Gedanken.
Tatsächlich, das war jetzt die Sache, wo wir wirklich auch eine absolute Bekanntheit erlangt haben in Israel und Palästina. Also sagen wir mal in mehreren Fernsehsendern, mehreren Radiostationen, mehreren Zeitungen war das ein großes, großes Thema vor Ort. Leider nicht so reflektiert im deutschen Sprachraum, was ich ziemlich schade fand. Unsere Perspektive, die wir sehr, sehr stark gemacht haben, war jetzt die aus dem Glauben heraus, dass ich tief überzeugt bin, jeder Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Das steht auch in der Bibel, das ist nicht originell, das ist jetzt nicht von mir. Also Genesis 1, 26, 27 oder bei den Juden Bereshit 1, 26, 27. Die Muslime haben einen ähnlichen Gedanken mit Sure 2, Vers 30, jeder Mensch ist Stellvertreter Gottes. Das heißt, wir haben es ja auch im Artikel 1 Deutschen Grundgesetz, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ist jetzt ja nichts Originelles, was ich jetzt hier formuliere. Aber
ein guter Blickwinkel.
Ja, und ich würde sagen, auf den sollten wir uns auch bitte alle irgendwie einigen können. Und deswegen, wenn ich überzeugt bin, jetzt nochmal dieses biblische Bild, dass jeder Mensch Abbild des Schöpfers, des Kreators ist, kommt, glaube ich, der Mensch am besten mit seiner Würde in Kontakt, wenn er kreativ schöpferisch sein darf. Und tatsächlich die seit dem 7. Oktober komplett unten runterfielen, das waren Kulturschaffende. Bis heute. Es gibt das Totschlagargument wie am Krieg. Wir können doch jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, ein Oratorium aufführen. Wir können doch jetzt nicht irgendwie Konzerte machen. Wir können doch jetzt nicht irgendwelches Tanztheater machen. Wir haben doch Krieg. Mhm. Krieg ist was Furchtbares auf ganz vielen Ebenen. Auf der einen Ebene ist klar, ist Menschen töten, Mensch sterben durch Menschenhand, das ist das Furchtbarste. Aber es macht auch die menschliche Seele kaputt. Weil Krieg hat genau diesen Effekt, so jetzt kommt's drauf an, wo stehst du? Weiß oder schwarz? Freund oder Feind? Gut oder falsch? So, und alles andere, was sozusagen nicht in diese Propaganda, nicht in die Schwarz-Weiß passt, dafür ist kein Platz. Also wir haben jetzt keine Zeit quasi für Späßchen, genau. Irgendwie Tanztheater, Oper oder so, weg damit, weg da. Das ist Totschlagargument, wir haben jetzt Krieg. So, und dann haben wir gesagt, okay, gerade weil Krieg ist, gehen wir jetzt in dieses Vakuum rein. Weil die Künstler sind ja da und deswegen sind wir der Ort geworden mit Konzerten, rauf und runter, bis kleinen Kammerkonzerten, großen Oratorien, also Judas Maccabeus, bis hin, sag mal, für mich der Höhepunkt unserer, sag ich mal, Kunstaktivitäten war wirklich Manufim, das größte zeitgenössische Kunstfestival, was eben dann auch nicht, weil wir haben Krieg, ne? Wir können doch jetzt keinen Kunst im öffentlichen Raum machen, ne? Haben sich alle gesagt, ich will mich doch jetzt da nicht irgendwie mit sowas beschäftigen. Haben wir gesagt, gut, dann öffnen wir unsere Kirche, öffnen unser Kloster, Krypta, Dach, alles. und hatten 8 einheimische Künstler, Juden und Muslime übrigens interessanterweise, keine Christen, und haben zum Thema Glaube wirklich wunderbare 8 Kunstwerke gehabt, hatten Tanztheater bei uns in der Kirche, waren wirklich der Kulturort, gerade im Sommer, und das war schon eine Überraschung. Es war wirklich ein großes Medienereignis, so viel auch berichtet haben natürlich auch. Ich sag mal, in Deutschland ist es, glaube ich, jetzt nicht so originell, eine Kirche hat eine Ausstellung. Aber tatsächlich, sowohl für Juden, Muslime, ist es eigentlich undenkbar, dass eine Synagoge oder Moschee jetzt, sag mal, säkular oder sag mal Kunst gemacht wird. Also so. Da habe ich gemerkt auf einmal, was mir selbstverständlicher vorkommt, waren totale Nachrichtenmeldungen. Dass Leute sagen, okay, aber das ist doch jetzt quasi hier, ihr betet doch hier, aber wie passt denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, das passt aus dem Glauben heraus, weil ich genau der Meinung bin, in diesem ganzen Ozean von Leid möchte ich jetzt hier eine Insel schaffen.
Wer ist denn auf diese Insel gekommen?
Ja, da wirklich unfassbar viele. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende da kamen und wirklich gerade eher vielleicht die Säkulareren auch. Aber auch Gläubige. Also ich sag mal, in diesen Tagen, die habe ich, da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, was ich für Begegnungen hatte, bis hin, also ich sag nur ein kurzes Beispiel, auch wirklich ein sehr gläubiger Rabbiner mit Kippa. Da hatte ich sehr, sehr viele gute Gespräche. Das war wirklich mit die schönsten Wochen, wenn ich sagen soll, seit dem Krieg, was war das Schönste, würde ich sagen, die Wochen, wo wir Manofim bei uns zu Gast hatten im Kloster.
Das ist halt sowas zum Anfassen, ne? Das sind ja auch wirklich diese, manche sagen 2% Christen, bieten die Plattform für den Dialog und für die Verständigung.
Ja, und vor allen Dingen abseits von dem Geschehen, dass Biden jeden Tag um die Ohren fliegt, so stelle ich es mir vor. Also konnten sich die Leute überhaupt darauf konzentrieren?
Absolut, da kann ich nur sagen.
Also, darum herum der Krieg tobt.
Also nee, genau, das kann ich nochmal sagen.
Dazu braucht es ja auch einen neutralen Raum. Und den haben sie ja offensichtlich geschaffen.
Genau, dazu kann ich wirklich von Herzen sagen, das war die Reaktion. Weil natürlich alle sagen, es ist Krieg, das darf nicht sein. Haben alle gesagt, das tut so wohl. Wir gehen in euer Kloster. Wir sehen weder die eine noch die andere Flagge. Wir werden nicht mit irgendwelchen Plakaten, irgendwelchen Botschaften, sag ich mal, irgendwie angeschrien, ne, nach dem Motto, bezieh Stellung, sondern wir dürfen einfach hier sein. Und wie gesagt, auch unsere Künstler, wir haben Juden und Muslime. Also einfach zu merken, okay, jetzt geht's nicht um die Etiketten, jetzt geht's nicht darum, was schaue ich mir hier an, sondern einfach zu sagen, ich erlebe mich als Mensch und bin fasziniert davon, wie Mitmenschen eigentlich in Kunst versuchen zu formulieren, was sie im Glauben beschäftigt.
Sie mussten ja, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Programm ändern, wenn ich das richtig sehe, weil normalerweise ist es ja so, dass in die Domitio-Abtei unglaublich viele Pilger das ganze Jahr über kommen. Wie ist es denn in den letzten 14 Monaten? Über 15 Monaten gewesen?
Ja, also Katastrophe natürlich. Also da gibt's auch nicht schön zu reden. Wir leben von den Pilgern und Touristen. An guten Tagen kommen 5.000 pro Tag. Davon sind wir meilenweit entfernt.
Wie viel sind es jetzt so?
Ja, also gute Tage, sprich am Schabbat, wenn auch Einheimische kommen, können wir durchaus mal 100 erreichen. Das ist aber wirklich dann mit Einheimischen ausschließlich und sonst durchaus 10, 15, 20. Also schon ein bisschen besser geworden. Wir hatten früher auch Tage, wo wirklich vielleicht ein einziger Mensch kam. Und das Ganze muss man sich aber etwas skurril vorstellen, weil wir keinen einzigen Tag zu hatten. Das heißt, jeden Tag haben wir unsere Cafeteria aufgemacht und machen sie auf, unseren Laden, unsere Pilgertoiletten, die Kirche. Das heißt, wenn jetzt morgen der Frieden ausbrechen würde, es kämen Tausende, das wäre kein Problem, wir sind bereit. Also wir haben die ganze Struktur, aber es bedeutet halt, ich habe 24 lokale Mitarbeiter, Juden, Christen, Muslime, wobei die überwältigende Mehrzahl Christen und gerade in Jerusalem Christen aus Bethlehem, palästinensische Christen. Und das ist etwas, wo ich meinen Brüdern sehr dankbar bin. Wir haben gemeinsam beschlossen, wir entlassen niemanden. Das heißt, wir stehen zu unseren Mitarbeitern.
Ich wollte gerade sagen, das sind eben nicht nur die Brüder und also die Mönche, die dort arbeiten, sondern auch Menschen, die sie angestellt haben.
Genau, wir haben 24 Angestellte. Wie gesagt, die haben wir nicht als Kloster. Wir bräuchten die nicht. Sondern da reden wir, einer ist Parkplatzwächter, einer putzt die Toiletten, einer ist der Cafeteria. Das ist wirklich für die Pilgerinfrastruktur. Ich glaube, jeder Ökonom würde sagen, merkst du selbst, kannst du entlassen. Also 20 könnte ich mal entlassen, aber ich würde diese Menschen zu Bettlern machen. Unsere Angestellten haben insgesamt 29 Kinder im schulpflichtigen Alter. Deswegen haben meine Brüder und tragen das mit. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass wir sagen, wir gehen in unsere Altersvorsorge. Wir wollen niemanden entlassen.
Ich wollte gerade sagen, weil Sie leben ja nicht von der Kirchensteuer.
Nein, überhaupt nicht. Nein, wir sind wie jedes Kloster, übrigens gilt auch für deutsche Klöster, wir sind wie ein kleines Unternehmen. Mhm. Wir müssen unternehmerisch tätig sein. Wie gesagt, in guten Zeiten, wenn 5000 Pilger kommen, kann man davon leben. Kann sogar Rücklagen bilden. Nur dies war das letzte Mal der Fall 2019. Weil Ältere
stimmt,
erinnern
Corona
sich,
war da ja
es
auch
gab
noch.
Da vor dem Krieg auch schon was ich Corona genannt habe.
Ja,
genau.
Ja. Richtig. Das heißt, für Ihr Kloster war das Jahr komplett anders als jedes andere vorher dagewesene Jahr wahrscheinlich, oder?
Corona war auch nicht schön. Corona hat auch ziemlich viele Menschen sehr stark belastet, aber da hatte man den Vorteil, die ganze Welt hatte das Problem. Jetzt erlebe ich das ja, wenn ich in Deutschland bin. Hier ist ja, genau, in der Adventszeit, was ich, Weihnachtsmärkte und ja, Leben geht ja weiter in aller Fröhlichkeit. Und das ist natürlich, wenn man so aus dem Krieg kommt und dann so ein normales Leben ist, auch ein bisschen so Kulturschock, weil man merkt einfach, die Welt dreht sich weiter. Könntest du vergleichen, ist so wie irgendwie, nur wir haben Corona.
Ja, also es war ein hartes Jahr sicherlich, das können wir uns alle, wir haben es ja verfolgt. Das bedeutet aber sicherlich auch, dass sich Weihnachten anders angefühlt hat und anders gestaltet war, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich erinnere mich noch an Weihnachten 2023. Das war ein furchtbares Weihnachten. Das war natürlich wirklich dieses, ja, dieser Krieg war noch frisch. Es gab ja da schon die erste Hoffnung mit den ersten Freilassungen der Verschleppten. Das heißt, da gab es ja schon die ersten Verhandlungslösungen und das ist ja gestoppt vor Weihnachten. Es gab ja da wirklich nochmal so eine kalte Dusche, also im Dezember und war das gut. Und dann war aber diese, ja, ich weiß noch, die Stimmung war, Weihnachten ist furchtbar, also politisch gesehen, was uns umgibt, aber Weihnachten 2024, das wird anders. Also diese Hoffnung, mhm, nächstes Jahr werden wir anders feiern. Und jetzt war das Bittere, wir haben eben nicht anders gefeiert. Und es war sogar noch bitterer. Also wir haben ja eine ganz berühmte Aktion, auch als Domitio, unsere Weihnachtsaktion, wo Menschen uns Namen anvertrauen können, die wir dann in der Heiligen Nacht.
Genau, da haben Sie so eine Prozession, glaube ich.
Genau,
ne?
Wir gehen 10 Kilometer dann nach unserer Mitternachtsgottesdienst zu Fuß die 10 Kilometer nach Bethlehem und legen dann diese Namensrolle auf den Geburtsstern nieder und beten dann dort das Morgenlob. Und da weiß ich, da war halt letztes Jahr, das war halt schon ernüchternd, weil es gab halt keinen Weihnachtsschmuck, aber es gab halt Menschen. Wir kamen halt dann so um 3 Uhr, 4 Uhr morgens am 25. Bethlehem an. Es war eine gedämpfte Stimmung. Dieses Jahr war es wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist der 25. Dezember, es ist Weihnachten. Wir gehen in die Weihnachtsstadt, wir gehen durch den Checkpoint und es ist einfach niemand da. Niemand. Kein Taxifahrer, kein Händler, der uns irgendwie was zu essen verkaufen will, nichts. Das erste Lebewesen in Bethlehem begegnet uns nach einem halben Kilometer, ist ein streunender Hund. Und das ging mir ganz unter die Haut, also dieses Gefühl, wir haben den 25. Dezember und wir kommen in eine leere Stadt. Es gab dann den Trostmoment in der Geburtsbasilika selbst, da gab es eine Überraschung, es war dann 4 Uhr morgens, dass dort dann wirklich sehr viele Hunderte Inder waren. Arbeitsmigranten, die dann wirklich ihren Gottesdienst dort gefeiert haben. Da war, dachte ich, okay, wenigstens, es gibt jetzt noch ein paar, die da sind. Aber das war schon sehr, sehr ernüchternd. Man muss auch sagen, aus christlicher Perspektive, was haben die Christen für Arbeiten? Die sind klassisch Busfahrer, Restaurantbesitzer, Hoteliers, Krippenschnitzer, Reiseführer. Das heißt, ich würde sagen, die vulnerabelste Gruppe, die am meisten gelitten hat seit dem Krieg, jetzt ökonomisch gesehen, sind die Christen. Weil die Christen wirklich sozusagen ganz stark in diesem Tourismussektor unterwegs sind und der ist ja komplett zusammengebrochen.
Wie ist es denn überhaupt für Christen? Sie haben ja früher immer mal erzählt, dass sie angespuckt worden sind.
Da hat sich nichts geändert.
Ist das schlimmer geworden? Ist das besser geworden? Sind den Leuten die Christen egaler geworden?
Nee, also es ist schlimmer geworden. Also wir hatten sozusagen, ja, etwas zynisch gesprochen als Weihnachtsgeschenk am 24. Dezember auch mehrere Hassgraffitis an unserer Kirche und eingetretene Kellerfensterscheiben zu unserer Kirche. Das war sozusagen das Geschenk zu Weihnachten am 24. Dezember. Deswegen habe ich auch die erste Vesper zu Weihnachten am 24. bewusst auch in der Intention gefeiert für die, die uns hassen. Das ist ein Riesenproblem. Da trägt natürlich die derzeitige israelische Regierung auch ihren Anteil bei, wo einfach Menschen mitten in der Regierung sind, die nicht unbedingt eine inklusive Politik oder eine Politik formulieren, auf die ja Israel immer stolz war. Israel war ja immer stolz darauf, einerseits der Judenstaat zu sein, das heißt die sichere Heimstatt für alle Menschen jüdischen Glaubens, aber immer die große Weite zu haben, dass man sagt, wir sind auch stolz, Muslime, Juden, Drusen, diese alle zu haben. Und jetzt haben wir halt im Aufschwung diese Kahanisten, so heißt diese Ideologie, Amos Oz hat die mal jüdische Neonazis genannt, die halt sagen, Israel den Juden, nicht Juden raus. Das erleben wir halt auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite erleben natürlich auch eine Radikalisierung. Das heißt, also für die Christen ist es ungemütlicher geworden, viel, viel ungemütlicher. Und dazu trägt auch bei die internationale Wahrnehmung. Also wir erleben gerade eine komplette Polarisierung. Beide diese Demonstrationen, die es ja auch in Deutschland gibt, sind immer entweder sehr stark jüdisch oder muslimisch konnotiert. Und die Christen haben das Gefühl, wer geht dann für uns auf die Straße? Wer kümmert sich eigentlich um uns? Und die Christen, und das macht es halt komplizierter, sind halt auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Am 7. Oktober wurden auch Filipinas ermordet und entführt nach Gaza, eben Katholiken. Und wir haben in Gaza eben auch Pfarrgemeinden. Das heißt, wir haben Stand heute, wenn meine Informationen stimmen, 36 getötete Christen durch die israelische Luftwaffe. Wir haben auch die Hisbollah, eine Rakete hat einen syromalabarischen katholischen Arbeiter auf dem Feld getroffen. Das heißt, wenn wir schauen, Christen, wir sind überall beteiligt. Und wir haben halt eben Christen, die Hebräisch sprechen, Christen, die Arabisch sprechen. Das heißt, wenn wir große Gottesdienste haben, vielleicht ein Beispiel, das war unser Brotvermehrungsfest im November, habe ich ganz bewusst zwei Konzelebranten gehabt. Einerseits den Ortspfarrer für die arabisch sprechenden Katholiken, andererseits den Ortspfarrer für die hebräisch sprechenden. Und die standen links und rechts neben mir am Altar. Und natürlich kam sowohl Arabisch wie Hebräisch auch vor als Sprache. Jetzt sind wir genau in der Rolle, in der ich mich immer wieder finde. Wir werden von beiden Seiten nicht so gemocht, weil wir sind eben so dazwischen. Warum können wir uns nicht klar positionieren? Und das erlebe ich natürlich auch, dass Menschen sagen, so, als Christ, du musst doch jetzt hier an der Seite, du musst doch an der Seite Palästinas, wo wir sagen, ja, den Luxus können wir uns gar nicht erlauben. Wenn ich jetzt oder der Patriarch sagen würde, unser Platz ist genau an einer Seite, würde er einen Teil seiner Gläubigen in den Rücken springen.
Apropos auf allen Seiten ab, Nikodemus, was hören Sie denn von den verbliebenen Christen in Gaza-Stadt? Soweit ich weiß, haben Sie da ja gute Kontakte auch zu dem Father Gabriel Romanelli zum Beispiel, der da noch seine Gemeinde leitet. Ist der überhaupt noch da?
Der ist mittlerweile da. Also Father Gabriel Romanelli, tatsächlich haben wir sehr guten Kontakt zu ihm, schätze ihn sehr. War am 7. Oktober selbst ja nicht in Gaza, weil er musste Medikamente holen. Zum Glück war sein Kaplan da, der die ganze Zeit da ist, Ibrahim, und auch Ordensfrauen. Und wer auch da war, ist der griechisch-orthodoxe Bischof und der Pfarrer. Alexios waren auch immer da. Und Gabriel Romanelli konnte dann nach Gaza einreisen, endlich, auch mit einem Mitbruder von ihm, der auch zu dieser Ordensgemeinschaft Verbo Incarnato gehört, als der Patriarch die Gläubigen in Gaza besucht hat. Der Patriarch war jetzt schon das zweite Mal da, also der römisch-katholische Bischof von Jerusalem, auch Kardinal mittlerweile. Und also die Christen in Gaza, das ist eine heftige Geschichte. Also ich habe mit Patriarchen jetzt gesprochen, der ja kurz vor Weihnachten dort war. Die haben sich halt konsequent geweigert, ihre Kirchencompound zu verlassen. Also das heißt, die Christen wohnen gar nicht mehr in ihren Häusern, sondern auf diesen, ja, Compounds, also auf diesen, wo die Kirche steht und das Pfarrzentrum und so weiter.
Compounds ist das Gelände oder
das
was?
Gelände, genau, sind quasi auf dem Gelände, weil ihre eigenen Häuser, die stehen gar nicht mehr, das ist alles zerstört. Also das heißt, die Christen.
Aber die Kirche steht noch.
Die Kirche steht. Es gab tatsächlich einen furchtbaren Luftschlag der israelischen Luftwaffe bei der Porphyrius-Kirche, bei der griechisch-orthodoxen Kirche. Da ist eine Mauer des Pfarrzentrums kollabiert, wo 17 Menschen getötet wurden. Das war, sag mal, für die Christen so der schwarze Tag. Genau, aber das steht noch. Auch die Behinderteneinrichtung der Mutter Teresa Schwestern und so. Natürlich sind da Scheiben geborsten, natürlich gibt es dann Schäden, aber der Gebäudebestand steht. Aber was man halt sagen muss, die Christen haben sich halt geweigert, in den Süden zu gehen. Das war ja die Ansage, den Norden zu verlassen. Und die Christen waren halt wirklich durchgehend auf ihren Compounds und haben das durchgehalten. Und jetzt kann man auch mal durchaus sagen, dickes Dickes Dankeschön an die Malteser, die dafür auch sorgen, dass diese Christen überhaupt noch überleben, die da auch tatsächlich humanitär einfach das Überleben der Christen als auch der Nachbarschaft sicherstellen.
Also, das heißt, sie bringen Lebensmittel rein und
genau,
wenn sie dürfen, wenn sie können.
Genau.
Weil das war ja auch nicht immer so ganz einfach.
Exakt, Riesenproblem.
Sie haben eben gesagt, Sie haben auch so ein bisschen beobachten können, wie Politiker aus aller Welt sich immer auf eine Seite gestellt haben. Kommen da einige auch mal bei Ihnen vorbei, um mal irgendwie auf neutralem Boden durchzuschnaufen, wenn die in Israel sind? Also das ist ja Weltgeschichte, die sich vor ihrer Tür abspielt.
Ja, das ist meine große Enttäuschung. Bin absolut enttäuscht von der deutschen Außenpolitik. Die Außenministerin war, glaube ich, 10-mal im Land, hat nicht einmal mit uns gesprochen, auch nicht mit Evangelischen, überhaupt keinen Kirchenführern. Es ist einfach eine Ignoranz gegenüber religionsbasierten Playern. Wir haben viel gemacht mit jetzt auch der österreichischen Botschaft, hatten wir jetzt ein großes Konzert. Wir hatten auch tatsächlich Diplomaten aus Mexiko da, aus anderen Ländern, auch die Europäische Union und andere. Das heißt, es gibt ein großes Interesse und es gibt die wenigen Politiker, die tatsächlich kamen und sich interessiert haben, was wir denken. Und jetzt sage ich für viele eine Überraschung. Also die Politikerin, wenn ich jetzt jemanden nennen muss, wer ist die Person im politischen Personal in Berlin, die am intensivsten sich für uns interessiert hat und da war, das ist die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von den Linken. Wer auch sehr positiv, auch da muss ich jetzt, genau, da bin ich jetzt, ich schwärme gerne, ist die deutsche Bundeswehr. Ich bin total begeistert, wie stark die Bundeswehr, verschiedenste Einheiten sich um uns kümmern, häufig da waren mit dem Argument, trust the boots on the ground. Also das heißt, die Bundeswehr sagt, wir glauben den Leuten vor Ort, weil das ist unsere soldatische, militärische Perspektive, wenn wir irgendwo hingehen. Wenn Leute wie wir sind alle über 20 Jahre lang schon als Mönche da, sind bestens vernetzt, sagt, das kann kein Geheimnis der Welt aufwiegen, was wir haben. Und auf der anderen Seite wirklich die bittere Enttäuschung, was manche Diplomaten betrifft und manche Politiker.
Eigentlich interessant, ne? Wobei das Auswärtige Amt hat sich ja sehr wohl schon vor Jahren doch eigentlich mehr dem Thema geöffnet und hat neue Bereiche eingeführt und das Thema Außenpolitik und Religion oder bedrängte Minderheiten, der Schutz der religiösen Minderheiten oder auch den Beitrag, den religiöse Minderheiten leisten können vor Ort, so Versöhnung und Verständigung. Ich dachte, das wäre so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt.
Nein, da muss ich jetzt, okay, das jetzt muss ich gucken, dass ich nicht Puls bekomme. Also ich durfte ja mit aufbauen, das Referat 612, Religion und Außenpolitik.
Im Auswärtigen Amt.
Es war eine geniale Zeit. Ich gucke da voller Dankbarkeit drauf. Bitter ist, ich empfehle jedem mal das Organigramm des Auswärtigen Amtes zu googeln. Dann sieht man, es gibt das Referat 611. Und 613, man fragt sich, warum gibt es denn kein Referat 612? Das gibt's nicht mehr, es wurde gestrichen. Das heißt, die Ampel und die jetzige Leitung des Auswärtigen Amtes ist der Meinung, Religion brauchen wir nicht mehr. Genauso wurde einer der ältesten Haushaltstitel, die wir überhaupt haben in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich die Auslandskulturarbeit der Kirchen, ein wichtiger Haushaltstitel, von dem wir auch sehr viel Kulturveranstaltung finanzieren konnten, der wurde auch bis zur Unkenntlichkeit weggekürzt. Also den gibt es noch, aber ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Also muss wirklich sagen, und ich spüre das auch, die jetzige Leitung des Auswärtigen Amtes hat für das Thema Religion keine Sensibilität und das ist schon sehr höflich formuliert. Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass vielleicht auch mal der Botschafter oder die Leute vielleicht auch gegenüber Israel das mal bekennen, dass es einen wachsenden Christenhass gibt. Aber ich hätte mir was ganz anderes gewünscht, einfach wahrzunehmen, dass wir, während alle Stiftungen weggegangen sind, während das Goethe-Institut, wurde alles geschlossen. Nach dem 7. Oktober waren für einige Monate die einzigen Deutschen im Land die Diplomaten runtergeschrumpft auf ein Minimum, Notbesetzung, natürlich die Journalisten, viel mehr als sonst, klar, und wir Mönche.
Dann haben wir das jetzt mal gesetzt.
Ja, genau. Vielleicht hört's ja jemand. Sie haben ja nicht nur ein Kloster, es gibt auch noch ein zweites, Tabqa heißt das. Das liegt ziemlich nah an der libanesischen Grenze, oder?
Genau, also 40 Kilometer, das ist jetzt Luftlinie. Sagen wir mal so, also was jetzt diese ganze Auseinandersetzung mit der Hisbollah betrifft, haben wir im Tabqa das sehr stark mitbekommen.
Das wäre meine Frage gewesen,
genau. Ich war auch bewusst in diesen Phasen, da reden wir gerade Oktober, November 2024 war ich schwerpunktmäßig in Tapka, weil ich dann einfach sage, ich als Abt gehöre dorthin, wo es brenzlig ist. Weil die Brüder fast täglich in Luftschutzbunker gegangen sind. Den haben wir, Gott sei Dank, ist ja auch ein Luxus. Nicht jeder hat einen Luftschutzbunker. Das heißt, so gesehen ist das schon noch eine sehr privilegierte Situation. Aber natürlich, klar, macht es auch was mit der Psyche von uns Mönchen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also deswegen sage ich das jetzt mal nicht in meinem Namen, sondern auch im Namen meiner Mitbrüder, wo ich weiß einfach, dieses monatelang ausharren. Und wir reden ja zum Teil von Raketenalarmen um 3 Uhr morgens. Dann ist man halt mitten in der Nacht, schreckt man auf, muss halt im Schlafanzug, schlaftrunken irgendwie Luftschutzbunker. Das geht schon auch an die Substanz.
Wie viele Mönche leben da?
Also wir sind insgesamt 12 Mitbrüder. Wir sind halb-halb aufgeteilt zwischen Tapka und Jerusalem.
Sie sprechen jetzt immer von dem Konflikt in der Vergangenheitsform. Haben Sie die Hoffnung, dass es mit diesem Waffenstillstand dann auch wirklich der erste Schritt ist zu einem dauerhaften Frieden?
Ja, also ich bin Mensch der Hoffnung. Ist eine Grundhaltung. Das ist auch etwas, was der Patriarch, also mein Bischof, immer wieder betont. Da muss ich auch sagen, wir haben jetzt das Heilige Jahr. Pilger der Hoffnung ist das große Thema. Also ich glaube, sonst müsste ich austreten. Weil sonst müsste ich sagen, also hier, ne, also sonst müsste
ja, aber so ganz viel Einfluss auf die Situation nehmen können Sie ja persönlich mal nicht.
Nee, aber genau. Sehr gut. Danke für diesen Einwand. Weil jetzt kommen wir genau nämlich in diese Sache. Genau. Es gibt zwei Extreme, es gibt zwei Straßengräben, die ich fallen kann. Der eine wäre die komplette Selbstüberschätzung nach dem Motto, ich mache jetzt hier den Ostfrieden und nach dem Motto, ich rufe jetzt Trump und Putin und Netanyahu und sonst was an und so. Klar, ist totaler, also die interessieren sich null für das, was wir machen. Das andere wäre aber der andere Straßengraben, der wäre genauso sagen, wehre ich mich dagegen, ist diese moralische Anspruchslosigkeit. Ja, ich kann ja eh nichts machen. Ja, wir armen 12 kleinen Mönchlein und ja, und nach dem Motto, die Weltpolitik weht über uns drüber und so. Nee, wir sind nicht hilflos. Mir sind zwei wunderbare Orte anvertraut, Tapka und Jerusalem. Der Ort der wunderbaren Brotvermehrung, der Ort der Entschlafung Mariens, letzten Abendmahls von Pfingsten. Mir sind Mitarbeiter anvertraut, Angestellte, eben 24 mit ihren Familien. Mir sind Studierende anvertraut, uns theologischen Studienjahrs. Uns sind Einzelgäste anvertraut und. Das heißt, ich kann nicht den Nahostkonflikt lösen, aber ich kann an diesen beiden Orten versuchen zu leben, was ich predige, was ich sage. Dass wir halt sagen, und das wäre meine Vision, und die teilen wir auch als Gemeinschaft, sobald jemand über unsere Türschwelle geht, sei es ein Tapka der Jerusalem, dann ist er halt nicht mehr Palästinenser, Israeli, Jude, Christ, Muslim, Atheist, behindert, nicht behindert, legal oder illegal im Land, sondern nur noch Mensch.
Da sind wir mitten bei Missio eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, ist aber schön nochmal die Wurzel Ihrer Arbeit zusammengefasst, ab Nikodemus. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Sie jetzt bei Missio auch begrüßen durften. Wir hatten Sie ja eingeladen zu kommen und haben uns da auch nochmal ausgetauscht. Das sind ja auch die Dinge, für die Missio steht, zu unterstützen, dass Versöhnung möglich ist, dass ein Dialog entstehen kann, Plattformen zu unterstützen und Ideen zu unterstützen, die das ermöglichen, gerade da, wo vermeintlich nichts mehr geht, wo Krieg und Konflikt herrscht. Und deswegen war es toll, dass Abt Nikodemus bei uns war, heute bei Missio. Und ich dachte, ich bringe ihn eben gleich mal mit rüber ins Studio.
Immer wieder gern.
Und wir machen ein kleines Update. Das hat sich gelohnt, finde ich. Wir haben was vergessen. Die drei Begriffe.
Stimmt. Vor lauter Aufregung oder Schnupfen oder was auch immer.
Ich habe aber nachgeschaut. Vor einem Jahr hatten wir gesprochen und da hatten Sie die drei Begriffe Gott, Mensch und Frieden gewählt. Vielleicht gibt es drei Begriffe, die Ihnen gerade nahe sind, die Ihnen in den Sinn kommen, wenn Sie an das letzte Jahr denken.
Also ich finde die immer noch sympathisch, die ich da hatte. Also Gott und Mensch im Sinne auch der Gottes-Ebenbildlichkeit eines jeden Menschen. Damit haben wir quasi beide Begriffe verbunden. Also dass eigentlich der Mensch auf Gott verweist und Gott auf die Menschen damit, also auch auf Würde. Vielleicht könnte man, genau, wenn man nicht erweitern soll, dann erweitere ich Gott zu Gottes Ebenbildlichkeit, Mensch zu Menschenwürde. Ja, und Frieden merke ich natürlich, Frieden ist so ein ganz großer Begriff, so ein Sehnsuchtsbegriff, so eigentlich so das Endziel. Ich glaube, jetzt stärker würde ich wahrscheinlich Versöhnung. Also dieser Weg dorthin, weil ich glaube, Friede, und das ist leider etwas, was mich wirklich auch unglaublich beschäftigt, zerstört, getötet ist so schnell. Wie schnell ist ein Mensch getötet? Ne? Ein Knopfdruck. Wie schnell ist etwas zerstört, angesteckt? Hass, sagt ein Anspucken, das ist ja Zehntelsekunde. Und wie lange braucht eben Versöhnen, Verzeihen, Dialog, sich annähern? Wir haben jetzt so leichtfertig so viel kaputt gemacht. Und wir, meine ich, wir als Menschen, als Familie haben da total versagt. Und jetzt einfach zu wissen, okay, das ist jetzt ein richtig langer Weg, der hoffentlich jetzt schon anfängt, vielleicht schon keimhaft sogar schon angefangen hat, des Aufeinanderzugehens. Und da erahne ich, da braucht es viele Menschen und auch richtig viel Zeit, weil die Wunden, die jetzt geschlagen wurden auf beiden Seiten, die zu heilen, das wird ein langer, langer, langer Prozess.
Kann das eine Aufgabe für die christliche Minderheit im Land sein, da zu vermitteln, zu versöhnen?
Also ich glaube, das wäre wieder eine Überforderung. Wir machen 1-2% aus. Ich glaube,
Sie haben zumindest keine Seite bezogen und das ist vielleicht ganz hilfreich.
Wir haben sehr konsequent die Seite des Menschen bezogen und natürlich, sage ich mal, auch der Vulnerabelsten. Also ich kann nur sagen, jetzt für mich sprechen, natürlich sehe ich auch die Kirche vor Ort, sei es die Caritas, sei es viele andere natürlich. Also unser Beitrag kann sein, mit Wunden zu heilen. Und wenn ich jetzt auch an unser Kloster denke, Stichwort Bet Noah, also die Anfangsgeschichte dieses Bet Noahs war sogar Kriegsverwundete. Das heißt, eventuell kommen wir sogar zurück zu unseren Wurzeln. Mal schauen, wo auch das Projekt Bet Noah uns hintreibt. Vielleicht werden wir neben den Behinderten und Jugendlichen vielleicht auch Traumatisierte, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, sicher auch spannend. Da bin ich auch bereit, mit meinen Brüdern auch sehr hellhörig zu sein. Was braucht es? Also was sind so doch die Zeichen der Zeit, wo wir helfen können? Aber eben, da sind wir genau wie diese beiden Straßengräben. Also ich werde nicht die Menschen der Region heilen können, aber ich kann auch nicht.
Aber Einzelne vielleicht.
Genau, und das ist aber der Punkt. Deswegen weigere ich mich, weil das überfordert die Christen. Also bitte nicht von den Christen erwarten, dass wir jetzt da vermitteln oder heilen. Dafür sind wir viel zu klein. Aber ich glaube, wir können ja einfach in unserer Kleinheit und also unserer Authentizität versuchen, Orte zu sein, wo Heilung möglich ist, ja.
Um mit Ihren Worten zu sprechen, Inseln sein.
Genau.
Ja. Das ist ja vielleicht möglich. Und so ein paar Ideen scheinen ja da zu sein. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, was da stattfindet und was möglich ist.
Wann geht's zurück?
Ein Samstag in einer Woche. Ich werde noch eine Woche in Wien sein.
Spannend finde ich ja auch zu hören, wie man momentan aus Israel dann hierher kommen kann und zurück.
Ja, momentan ist es noch schwierig. Also klar, El Al ist immer geflogen, hat zum Teil natürlich aber
Du meinst jetzt so rein technisch?
Die Frage ist eine sehr legitime, wie gesagt. Also wie gesagt, Flugverkehr ist sehr, sehr ausgedünnt. Also es ist nicht wie in Friedenszeiten, wo man dann die Wahl hat, ne, welche Fluggesellschaft buche ich denn, ne? Sondern das sage ich, also El Al ist immer geflogen, fliegt auch immer noch, hat natürlich auch diese Monopolstellung zum Teil schon auch ausgenutzt, dass man sagen muss, das sind Flugpreise, die muss man zahlen wollen. Tatsächlich habe ich das vermieden, weil ich einfach auch schaue, dass ich irgendwie, wir sind finanziell ja eh gerade angespannt. Eben, was ich jetzt gewählt habe, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Die eine ist sehr originell. Wenn man Glück hat, kriegt man einen günstigen Flug mit Fly Dubai über Dubai nach Europa.
Tatsächlich. Der kürzeste Weg.
Ist ein sehr langer Weg, aber diese Fluggesellschaft ist auch immer geflogen und da ist man aber oft der einzige Europäer an Bord, weil das ist tatsächlich sehr stark genutzt von den Arbeitsmigranten. Wir haben ja oft das Phänomen, die Frau arbeitet in Israel, der Mann irgendwo in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die zweite Möglichkeit ist Amman, also Jordanien, dann über den Landweg. Amman wird ja regulär angeflogen. Oder was ich jetzt sozusagen in letzter Zeit am häufigsten tue, ist über Zypern, Larnaca. So bin ich auch gekommen. Das heißt, ich fliege mit Cyprus Airways von Tel Aviv nach Larnaca. Ist ein absoluter Kurzflug, also 30 bis 40 Minuten. Und fliege dann Larnaca, kann man dann alle möglichen Fluggesellschaften finden. Ist ja ein beliebtes Ferienreiseziel.
Der Ferienflieger.
Genau, und so werde ich auch zurück. Ich werde mit einem Ferienflieger nach Larnaca und dann eine Nacht bei den Franziskanern übernachten, hab dann dort Gottesdienst in Larnaca and Our Lady of Grace, die Samstag- und Sonntagsmesse, freut sich der Pfarrer, weil er sagt, ah, da kannst du predigen und die freuen sich, weil jemand anders ist und ich mag das auch, weil ich gebe zu, Zypern gehört auch zu unserer Diözese. auch Jordanien. Also wir sind ja eine Diözese, das Lateinische Patriarchat in 4 Ländern, Israel, Palästina, Jordanien und Zypern. Und ich mag einfach diesen Teil unseres Patriarchats auch sehr. Und natürlich gerade in Zypern sind die Katholiken natürlich wieder Migranten und Asylsuchende. Und da kommen wir wieder zum Thema, wo mir das Herz eh aufgeht. Und da freue ich mich auch schon, dass ich sozusagen nochmal einen halben Tag auf Zypern habe.
Gibt's eigentlich noch eine Reisewarnung für Israel?
Ja, die gibt es. Die gibt es. Offiziell sagt die Bundesrepublik Deutschland, bleiben Sie zu Hause. Ich sage, es ist möglich zu kommen. Und auch unsere beiden Klöster haben Gästezimmer. Natürlich, klar, ich verstehe, es gibt halt keinen Versicherungsschutz. Also für Reisegruppen ist es schwierig. Mhm. Einzeln kann man den aber, wenn man sich erkundigt, abschließen. Und gerade jetzt, wir haben keinen Overtourism, wir haben keinen Massentourismus. Das heißt, wer das Heilige Land mal wirklich ganz ungestört erleben möchte, was ich den Auferstehungsort, den Geburtsort Jesu, wirklich mal eine halbe Stunde ganz allein für sich, jetzt ist die Zeit.
Vor allem, wenn die Waffen dauerhaft schweigen sollten. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine sichere, hoffentlich nicht zu spannende Heimreise. Und alles, alles Gute, und ich freue mich, wenn wir wieder von Ihnen hören.
Danke.
Wir bleiben sowieso in Kontakt, und ich fand es auch schön, dass wir heute alle im Studio waren.
Ja.
Ich habe mir die Aufnahme nochmal angehört von vor einem Jahr. Da waren wir doch teilweise sehr metallisch.
Ja,
und
genau.
Eben
es geht
digital
doch nichts vor. Gemeinsam miteinander reden.
Ja.
Aber für heute verabschieden wir uns, nämlich
Christina Balbach,
Abt Nikodemus
und Brigitte Strauß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.